Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. In der ersten Strophe: Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Zweite Strophe: Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Und in der letzten Strophe: Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Und ich finde, dass da einiges drin steht, über das Thema Sehnsüchte. Und Sehnsüchte beziehungsweise auch Durst. Und ich möchte euch gerne jetzt von drei Dursterlebnissen berichten, die ich selber in meinem Leben erlebt habe. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, ich habe da 2018 schon mal was zu gesagt. Damals war ja die Jahreslosung: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und in dem Zuge habe ich schon mal darüber etwas gesagt. Mein erstes Dursterlebnis ist, ihr wisst ja, dass ich gerne Sport mache, dass ich sehr gerne laufen gehe. Und unter Läufern gibt es einen Begriff, der heißt Durstfalle. Vor einem Lauf, vor allem bei Langstreckenläufen, so ab 20 Kilometer plus, da ist es enorm wichtig, dass man schon vor dem Start so viel Flüssigkeit zu sich nimmt, dass alle Speicher im Körper voll sind. Man merkt das daran dann, dass wenn man was getrunken hat und man direkt wieder auf Toilette muss, ne, dann sind die Speicher voll. Wenn das der Fall ist, dann ist man ausreichend hydriert und kann so einen Lauf dann beginnen. Auch während des Laufes sollte man allerdings alle paar Kilometer etwas trinken. Das ist ganz wichtig. Und durch körperliche Betätigung schwitzt man, man dehydriert. Und deswegen ist es wichtig, auf Flüssigkeitszufuhr zu achten. Und es gibt extra dafür alle paar Kilometer Versorgungsstationen, wo man sich einfach im Vorbeilaufen einen Becher packen kann, eben was trinken kann. Wenn man das so nicht macht, dann kann es, wie bei meinem ersten Halbmarathon, passieren, dass man eben in diese Durstfalle gerät. Ich war damals absoluter Laufanfänger und hatte so gar keine Ahnung, was man in der Vorbereitung so beachten sollte, was man machen sollte. Und ich wollte meinen ersten Halbmarathon laufen und ich habe halt den Fehler gemacht und habe im Vorfeld gar nichts getrunken. Bin aufgestanden, morgens dahin gefahren, höchstens noch einen Kaffee und losgelaufen. Und die ersten Kilometer, die waren super, hat total gut geklappt alles, ich war gut drauf, es lief sehr flüssig alles. Aber nach, keine Ahnung, circa 15 Kilometern merkte ich, wie sich so ein Durstgefühl bemerkbar machte, was sich sehr schnell, sehr stark steigerte. Und ich trocknete richtig aus, das konnte ich merken. Äußerte sich körperlich so, dass das Laufen unfassbar schwierig wurde für mich. Ich bekam die Beine kaum noch angehoben, ich hatte gar keine Kraft mehr und es wurde wirklich zur Qual. Und ich bin dann irgendwie noch bis zur nächsten Versorgungsstation gekommen, die war auch zum Glück nicht mehr weit entfernt, bin da stehen geblieben, habe mir direkt einige Becher direkt so reingezwitschert. Das Problem ist nur, wenn man einmal in dieser Durstfalle ist, dann bringt es nichts, wenn man sich auf Schnelle mal eben ein paar Becher reinhaut, sondern das dauert Stunden, bis der Körper wieder ausreichend hydriert ist. Und die letzten Kilometer wurden unglaublich anstrengend. Ich bin mehr gegangen als gelaufen, bin dann irgendwann im Ziel angekommen und war total am Ende. Und das war echt mega unangenehm und auch echt eklig, so vom Gefühl her, aber es war im Grunde nicht gefährlich. Das war bei meinem zweiten Dursterlebnis ganz anders. Das hätte damals auch echt schief gehen können. Und zwar war das in den Wochen, bevor bei mir der Diabetes diagnostiziert wurde. Ich spürte schon einige Wochen verschiedene Symptome an mir, die ich allesamt aber einfach ignoriert habe. Ich habe deutlich gemerkt, dass da einfach irgendwas bei mir nicht stimmt. Aber ich wollte das nicht so akzeptieren, wollte das nicht wahrhaben, nicht annehmen. Und Ja, habe da erstmal nichts gegen unternommen, habe mich aber schlecht gefühlt. Und eines dieser Symptome war, dass ich halt extrem starken Durst verspürte. Und zwar ist es ja so, dass wenn man einen unerkannten Diabetes hat, dass der Körper dann den überschüssigen Zucker über den Urin ausschüttet. Und als Diabetiker funktioniert ja die Insulinproduktion nicht mehr. Die Insulinproduktion bzw. das Insulin reguliert aber den Zuckerhaushalt. Das heißt, dass ohne Insulin die Zuckerwerte, die Blutzuckerwerte immer weiter ansteigen und der Körper sich darum selbst entwässert, weil halt der überschüssige Zucker über den Urin rausgeht. Ja, auf diese Art und Weise war ich über Wochen sehr stark dehydriert. Ich hatte ein sehr starkes Hautjucken, weil gar keine Feuchtigkeit mehr in der Haut war und ein enormes Durstgefühl einfach. Und ich habe in dieser Zeit täglich zwischen 6 bis manchmal 10 Liter Wasser getrunken. Und selbst wenn ich mir 1 Liter Wasser so auf Ex gegeben habe, hat mir das überhaupt gar nichts gebracht. Ne? Ich hatte trotzdem ein Gefühl im Mund, als hätte ich Watte im Mund oder Styropor oder Pappe oder irgendwie. Also das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ne? Und ich habe da überhaupt keine Linderung bekommen, trotz der Getränke. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass ich irgendwann ins Krankenhaus musste und dann auf der Intensivstation lag, wo mir dann über den Tropf eine Ladung Flüssigkeit nach der anderen zugefügt wurde, gleichzeitig auch Insulin, um den Blutzucker runterzubekommen. Ja, und mein Blutzuckerwert lag damals bei etwas über 800 und im Normalfall sollte der jetzt nicht unbedingt über 120 liegen. Ja, anders als bei meinem ersten Beispiel von gerade war das dann jetzt doch wirklich sehr gefährlich. Es gibt halt viele Menschen, die solche hohen Werte gar nicht überleben. Ich habe da Glück gehabt oder bin bewahrt worden, wie man das auch sehen will. Ja, das war auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer als gerade bei meinem ersten Beispiel. Und bei meinem dritten Dursterlebnis, da ging es damals um etwas ganz anderes. Ich war damals in einer ziemlichen Lebenskrise, mir ging es ziemlich schlecht und ich hatte einen enormen Durst. Allerdings war das diesmal kein Durst nach Wasser oder anderen Getränken, sondern ja, mir ging es so schlecht, dass ich extremen Durst nach Veränderung in meinem Leben hatte. Ich merkte einfach, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, das kann so nicht weitergehen. Und man kann hier in dieser Situation jetzt auch wieder das Wort Durst mit Sehnsucht beschreiben. Und durch diese Krise, in der ich steckte, merkte ich einfach, dass sich ganz stark etwas in meinem Leben ändern musste. Und ich hatte eine ganz starke Sehnsucht in mir. Ich hatte allerdings überhaupt gar keine Ahnung, ja, wonach ich mich überhaupt sehne. Und ich will euch jetzt hier nicht wieder meine Bekehrungsgeschichte erzählen, das habe ich schon ein paar Mal. Aber es wurde einfach ganz schnell deutlich, dass ich mich nach etwas Existenziellem sehnte, ja, nach etwas, was wirklich den Durst stillen konnte. Und Gott sei Dank habe ich ja auch dann über verschiedene Umwege und Situationen ja, dann dieses wirklich Lebensverändernde gefunden und bin dann ja auch Christ geworden. Und ja, über genau diesen Durst, über diese Sehnsucht, die Leben verändert, da möchte ich jetzt drüber sprechen. In der Bibel gibt es eine Geschichte, in der eine Frau auch diesen Durst, diese Sehnsucht spürte. Sie steht in Johannes 4 und ich lese die Verse 4 bis 7. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Ja, soweit erstmal. Ich finde, wenn man das so liest oder so hört, dann kommt einem da schon irgendwie was komisch vor und man denkt, da stimmt doch irgendwie was nicht. Wir lesen da von der 6. Stunde. Die 6. Stunde ist 12 Uhr mittags. Das ist die, ja, in der größten Mittagshitze nahm man normalerweise nicht diese Strapazen auf sich, ja, um diese anstrengende Arbeit des Wasserholens auf sich zu nehmen. Das machte man eher morgens früh, wenn es noch kühl war. Ja, man kann sich das vorstellen, dass diese Arbeit wirklich hart war, ne? Und es wurde im Normalfall auch den Frauen zugeschoben, diese Arbeit des Wasserholens. Ja, man kann den Jakobsbrunnen heute noch besichtigen im heutigen Nablus. Und zu der Zeit Jesu hatte dieser Brunnen eine Tiefe von über 25 Metern und in trockenen Jahren konnte er sogar bis auf 50 Meter tief sein. Und man kann sich das vorstellen, 25 oder sogar bis 50 Meter so einen vollen Wassereimer hochzuziehen und das vielleicht nicht nur einmal, das ist wirklich hart und schweißtreibend. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von dem Brunnen. Ja, diese Frau ging aber ganz bewusst in der Mittagszeit, weil sie niemandem begegnen wollte. Ja, sie hatte Angst, andere zu treffen, weil in ihrem Leben sehr viel schief gegangen ist. Und ja, so ist sie halt allen aus dem Weg gegangen, indem sie halt mittags ging. Doch einer setzte sich ihr in den Weg. Er hat sie ganz überraschend getroffen, ganz unerwartet. Und ja, die Rede ist natürlich von Jesus. Er wartete auf sie, er spricht sie an. Und auch da, finde ich, ist wieder so einiges drinnen, was überraschend wirkt. Sie war eine Frau, er war ein Mann. Damals war das kaum denkbar, dass ein Mann einfach eine fremde Frau ansprach. Dann war sie eine Samariterin, er war ein Jude. Beide Volksgruppen gingen sich normalerweise aus dem Weg. Er reiste durch Samaria. Normalerweise machten Juden lieber den Umweg durch den Jordangraben, wenn sie von Nord nach Süd wollten. Jesus aber ging mitten durch Samaria. Ja, er musste sogar durch Samarien reisen, wie ich gerade in Vers 4 gelesen habe. Und warum musste er durch Samarien gehen? Weil es Gottes Willen war, diese Frau zu treffen. Ja, dieses überraschende Treffen gehörte zu Gottes Plan für die Frau, für das Leben der Frau. Ja, und ich möchte einfach jetzt mal fragen, was muss geschehen, damit Jesus uns trifft, damit er dich trifft? Wo will er dir begegnen? Vielleicht will er dir heute Morgen hier im Gottesdienst begegnen. Vielleicht will er dir in einem Gespräch mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund begegnen. Plötzlich trifft er dich oder du triffst auf ihn, mitten im Alltag, mitten in deiner Sehnsucht. Ja, wer war diese Frau? In der Geschichte kommt wenig später heraus, dass sie 5 Männer gehabt hat und nun erneut mit einem Mann unverheiratet zusammenlebte, was auch damals in der damaligen Zeit durchaus schon ein Skandal war, weil es ganz klar gegen Gottes Willen war. Diese Frau war in ihren Beziehungen gescheitert. Sie hatte einen unstillbaren Durst, eine unstillbare Sehnsucht nach echter, nach tiefer Liebe und sie geriet offenbar immer an die Falschen. Ja, und anstatt auf Gott zu vertrauen, wollte sie ihre Lebens- bzw. ihre Liebesgeschichte selber schreiben und sie wählte die Sünde statt den Glauben und wurde dadurch immer einsamer. Ja, und ich persönlich, ich kenne auch einige Leute, bei denen das genauso ist, die genau so leben. Die stürzen sich von einer Beziehung in die andere und da ist nichts von Dauer, das sind immer diese Lebensabschnittgefährten und der Durst, die Sehnsucht nach echter Liebe und nach Geborgenheit bleibt bestehen. Und es ist bei jedem unterschiedlich, wonach wir uns sehnen, wonach wir Sehnsucht haben. Und ich möchte dich jetzt einfach auch nochmal fragen, wonach sehnst du dich jetzt gerade in diesem Moment? Wonach hast du Durst? Hast du Durst oder Sehnsucht nach Liebe? Hast du Sehnsucht nach Freiheit, nach Vergebung, nach Ruhe oder nach Frieden? Durst nach Freundschaft, nach Zärtlichkeit, nach Ehrlichkeit? Vielleicht nach Heilung oder wonach auch immer. Und die Frage ist doch, willst du auch ohne Gott auf eigene Faust deine Sehnsucht gestillt bekommen, womöglich mit dem Kopf durch die Wand gehen und mit der Sünde im Gepäck? Die Frau jedenfalls schaut in die Tiefe des Brunnens, in Gedanken und in sich selbst versunken. Und auf einmal merkt sie spürt richtig, dass sie nicht alleine ist. Dieser Fremde, der hat Interesse an ihr. Aber ganz anderes als alle anderen Männer, die zu ihr sagten, ich liebe dich, die aber eigentlich meinten, eigentlich liebe ich mich selber und ich brauche dich nur. Ja, diese Person, dieser Jesus, der war nicht an ihrem Körper interessiert, sondern er hatte ein echtes, ehrliches Interesse an dieser Frau. Jesus interessiert sich für die Frau, nicht nur oberflächlich, nicht nur förmlich, sondern er wird ihr sogar zum Seelsorger. Und er beginnt, indem er sie um etwas bittet. In den Versen 7 bis 9 steht: Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Ja, die Frau, die ist vollkommen überrascht und überrumpelt. Wie, du sprichst mich an? Du brichst das Schweigen? Ja, und genau so ist das, wenn Jesus kommt. Ja, vielleicht ist bei dir auch gerade Funkstille zwischen dir und zwischen Gott, zwischen dir und zwischen Jesus. Aber genau in diesem Moment kann er kommen und kann das Schweigen brechen. Er kann zu uns reden. Heute tut er das normalerweise nicht mehr so akustisch hörbar wie früher, aber durch Ereignisse in unserem Leben vielleicht, durch Situationen, durch Begegnungen, die auf ihn hinweisen, vielleicht durch ein Lied. Am deutlichsten natürlich durch sein Wort, durch die Bibel. Vielleicht aber auch durch den Gottesdienst. Ja, und er redet, weil er ein echtes Interesse hat an uns. Und dann bittet Jesus die Frau um etwas. Und das ist ein echtes Zeichen der Wertschätzung. Denn er sagt ihr damit: Du kannst mir helfen. Du bist wichtig für mich. Du bist fähig, mir eine Freude zu machen. Du hast Gaben. Du hast Fähigkeiten. Du kannst helfen. Ausgerechnet die, die von allen verachtet war und als komplett wertlos, ja und sicher auch als von Gott verworfen angesehen war, die bittet Jesus um Hilfe. Ja, und das ist es, was ich an Jesus so toll finde. Ich glaube, dass Gott jeden von uns gebrauchen kann und auch will. Und es ist gut, einmal darüber nachzudenken, ja, wie kann ich selber Jesus dienen? Mit welcher Gabe bin ich ihm wichtig? Was kann ich tun? Jesus hat ein echtes Interesse an der Frau und auch an jedem Einzelnen von uns. Und nun wird aus dem Gespräch eine Begegnung mit echtem Tiefgang. In den Versen 13 bis 15 lesen wir: Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus sagt der Frau, dass es noch ein anderes Wasser als dieses irdische Wasser gibt. Alles Irdische, ja, kann unsere tiefsten Sehnsüchte nicht auf Dauer befriedigen. Da müssen wir immer wieder neu schöpfen und sind immer wieder erschöpft. Aber die Beziehung zu Jesus, die hat eine ganz andere Qualität, denn die reicht in Ewigkeit. Und das ahnt die Frau, das spürt sie und das will sie. Aber da legt Jesus erstmal den Finger in die Wunde ihres Lebens. Nicht um sie fertig zu machen oder um sie noch mehr zu verletzen, als sie eh schon ist, sondern um sie zu heilen. Er redet mit ihr über Sünden und dass er der Messias ist, der sie retten kann. Ihr bleibt der Blick in die Tiefe, in den dunklen Abgrund ihrer Seele nicht erspart. Und da sieht sie einzig ihr Spiegelbild, ihre Schuld und ihre Sünde. Und es wäre schlimm, wenn das alles wäre. Und genau das ist ja der Irrtum des Buddhismus und mancher fernöstlicher Meditation, dass ja, wir dann zur Erleuchtung kommen würden, wenn wir nur tief genug in uns hineinschauen und von allen äußeren Umständen lösen. Wenn wir das aber tun, dann bekommen wir keine Erleuchtung, sondern dann sehen wir nur einen Abgrund, weil wir einfach von unserem Wesen her sündig und schuldhaft sind. Ja, wenn Jesus aber dabei ist, dann sehen wir ja in der Tiefe eben nicht uns selbst, unsere Schuld, sondern wir sehen Jesus, der selber ganz tief in die Tiefe gestiegen ist, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, um uns zu vergeben. Und das darf diese Frau erfahren. Vergebung, Annahme, Liebe. Und das verändert sie. Auf einmal ist dieser irdische Durst gar nicht mehr für sie wichtig und sie vergisst sogar ihren Krug und sie rennt raus in die Stadt hinein und will den Leuten von ihrer Begegnung erzählen. In den Versen 28 und 29 lesen wir: Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Ja, und so endet diese Geschichte, wie sie beginnt, mit einem überraschenden Treffen. Sie trifft die anderen, die sie verachtet haben, und lädt sie auch ein, zu Jesus zu kommen. Nun war ihr tiefster Durst gestillt. Und die Leute aus der Duden-Redaktion würden sagen, sie war Sitt. Vielleicht kann uns dieses kleine Wörtchen Sitt helfen, uns an folgende vier Grundbegriffe zu erinnern. Das S könnte für Sehnsucht stehen. Jesus kennt meine große Sehnsucht. Das I für Interesse. Er hat echtes Interesse an mir. Das T für Tiefgang. Glaube ist nicht nur ein oberflächliches Wohlfühlgefühl. Es geht um Tiefgang, es geht um Vergebung, um Ewigkeit. Das zweite T für Treffen. Es beginnt und endet mit überraschenden Treffen. Jesus trifft uns und wir dürfen andere treffen und von ihm weitersagen. Und genau das ist auch unser Auftrag, dieses Rausgehen und Weitersagen. Und das macht uns fröhlich und macht uns Sitt. Und ich möchte mit einer weiteren Bibelstelle die Predigt schließen. Eine Bibelstelle, in der uns Jesus ganz persönlich einlädt, unseren Durst zu stillen. In Johannes 7, die Verse 37 und 38, dort steht: An diesem Tag stellte sich Jesus vor die Menge und rief: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es: Aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. Und genau so war es damals auch bei mir. Als ich in dieser heftigen Lebenskrise war und diesen extremen Durst nach Veränderung hatte, da habe ich mich von Jesus finden lassen. Ich bin sehr dankbar, dass er mich gefunden hat. Und er hat meinen Durst und hat meine Sehnsucht gestillt. Und das heißt natürlich nicht, auf gar keinen Fall, dass ab diesem Moment in unserem Leben alles locker flockig läuft. Das ist auf gar keinen Fall so. Ich kann da ein Liedchen von singen. Es kommen weiterhin immer wieder Probleme und Krisen in unserem Leben. Wir werden da nicht verschont. Aber dieser gestillte Durst, der gibt mir persönlich eine innere Ruhe und eine innere Gelassenheit, die ich einfach jedem wünschen möchte hier. Und aus eigener Erfahrung kann ich einfach nur dazu raten und dazu einladen, es auszuprobieren und Jesus einfach selber einmal darum zu bitten, dass er kommt und deinen Durst stillt. Und das ist überhaupt gar nicht schwer. Man kann das durch ein einfaches Gebet machen. Das kann jeder selber machen. Zu Hause oder draußen beim Spaziergang. Man kann es einfach aussprechen, Jesus darum bitten. Man kann auch hier in der Gemeinde darum bitten. Man kann mich ansprechen. Man kann jemand anderen ansprechen und dann kann man das hier zusammen machen. Und ich von meiner Seite her kann ganz klar einfach nur sagen, es lohnt sich und lasst euch Sitt machen. Amen.